ARD.
Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
Willkommen beim KI-Podcast. Happy Easter!
Mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, wir sind durch. Aber wir nehmen es zumindest noch kurz vor Ostern auf, insofern. Wir sind noch in Stimmung.
Ostern ist in deinem Herzen, Gregor. Ostern ist immer, wenn du einfach schön frühstückst. Du darfst entscheiden, wann Ostern ist.
Ostern ist, was in deinem Kopf passiert. Wir haben auch ein Thema heute, das, würde ich sagen, ein bisschen was mit Ostern zu tun hat, zumindest indirekt, weil Ostern heißt auch Familie und heißt auch Kinder und Ostereier. Und heute geht es nicht um Kinder mit Ei, sondern um Kinder mit AI.
Oh mein Gott.
Und jetzt bitte nicht alle ausschalten. Ich schwöre, das war's. Schlimmer wird's nicht mehr. Ab jetzt wird die Folge besser.
Ja. Wir wollen uns heute ein bisschen angucken, was Kinder und Eltern natürlich heute schon mit KI so alles anstellen, was davon gut ist und was eher gefährlich ist und wo das am Ende alles hinführt. Also wir haben da eine junge Generation und die wachsen ganz anders auf als wir, weil es jetzt KI gibt. Wir wollen uns angucken, wie sieht die Zukunft dieser Generation aus.
Und dafür haben wir auch mit einer Psychologin gesprochen, Verena Friederike Hasel. Die werden wir später hören. Und bis dahin sind im Studio Gregor Schmalzried
und Marie Kilk.
Für mich die Sache, die mir immer noch am Kopf bleibt, so als eine der Stories, die ich am besten finde aus allen Sachen, die wir bisher gemacht haben im Podcast, das war diese Geschichte mit dem Joghurtbecher, wenn du dich erinnerst, Marie.
Aus der Folge KI und Schule, ne?
Da hatten wir ja die Geschichte eines Schülers, der es quasi hinbekommen hat, einen Joghurtbecher per ChatGPT-Erklärung zu einem tiefgründigen Kunstwerk zu machen. Also er hat einfach einen Joghurtbecher abgegeben im Kunstunterricht und ChatGPT gefragt, warum ist das ein tolles Kunstwerk? Und ChatGPT hat ihm eine perfekte, schwafelige Erklärung gegeben, für die er 15 Punkte bekommen hat.
15 Punkte bekommen,
genau,
wow.
Ja. 15 Punkte, also die Lehrerin war davon beeindruckt. Man merkt es an den 15 Punkten, das war jetzt kein Kind mehr, sondern der war schon ein bisschen älter. Aber man merkt immer wieder, dass es vor allem sehr junge Menschen sind, seien es Jugendliche oder Kinder, die mit so am selbstverständlichsten mit dieser Technologie umgehen. Also ich kenne Erwachsene, die wären gar nicht auf diese Idee gekommen, zum Beispiel den Joghurtbecher auf die Art und Weise erklären zu lassen. Und vielleicht legen wir in dieser Folge erstmal los mit ein paar Geschichten aus dieser Welt, weil es ist vielleicht, wenn man selber nicht 9 Jahre alt ist, das sind wir jetzt beide auch nicht, aber wir haben zumindest versucht, uns damit zu beschäftigen, gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Und um nur eine kleine Sache zu nennen, es gibt ja Roblox. Roblox ist eine der größten Gaming-Plattformen, die es so gibt. Und da ist zum Beispiel KI mittlerweile auf dem besten Weg, ein fester Bestandteil zu werden, weil das ja auf einmal ermöglicht, dass ich sowas wie Gaming-Welten bauen kann und meiner Kreativität freien Lauf lassen. Also ich sage da wirklich einfach, hey, ich hätte gerne ein Game, was so und so funktioniert und die Welt soll so und so aufgebaut sein. Das wird da gerade entwickelt und das ist natürlich für das sehr junge Publikum bald ganz selbstverständlich, dass man auf die Art und Weise ein Tool so benutzen kann. Also da kommt eine Generation schon ganz früh in Kontakt mit der Technologie.
Also die KI hilft dir quasi zu programmieren. Also anstatt, dass du selber da irgendwie ein Spiel zusammenbasteln musst, kannst du einfach dann einem Chatbot sagen, bau mir ein Spiel, wo ich über Boxen drüber hüpfen kann. So in die Richtung.
Genau, ungefähr so.
Das ist schon toll. Das wäre, glaube ich, mein Traum gewesen, als ich selber ein Kind war. Also ich habe dann auch immer so Spiele aufgemalt und also mir Spiele ausgedacht, aber natürlich überhaupt keine Möglichkeit gehabt, die in der echten Welt umzusetzen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einfach so eine Magic Box gehabt, der ich sagen kann, so hey, mach mir ein Computerspiel, wo ich im alten Rom auf Pferden reite oder was auch immer, das wäre ja so toll gewesen.
Rollercoaster Tycoon im alten Rom, das wäre es gewesen.
Oh ja, jetzt will ich eigentlich sofort auf Roblox gehen und genau das machen. Okay, cool. Was machen Kinder noch?
Ja, viel passiert natürlich auch einfach dadurch, dass Eltern und Lehrerinnen und Lehrer diese Technologie benutzen, weil das natürlich genau wie bei Roblox und bei den ganzen anderen Beispielen, die wir hier immer besprechen, so eine Art Kreativitätsabkürzung sein kann. Also so eine der ersten Stories, die so rauskamen, als ChatGPT frisch war und als es die ersten guten Bildgeneratoren gab, war, dass Eltern angefangen haben, so Kinderbücher für ihre Kinder zu erstellen. Vielleicht über deren Kuscheltiere, wo dann das Kuscheltier auf ein Abenteuer im Dschungel geht und dann generiert mir die KI ein Bild von einem Panda, der irgendwo ist, wo er eigentlich jetzt biologisch gesehen nicht hingehört. Das ist natürlich total süß. Man kann auch die Kinder in die Hauptrolle setzen, wenn man möchte. Man kann sagen, mach mir mal eine Geschichte über die kleine Mathilda, die das und das macht und die Astronautin werden möchte und so weiter.
Also meine Eltern haben sich auch so Geschichten ausgedacht, auch für meinen Bruder und mich. Aber genau deswegen finde ich das eigentlich super schön, dass es das jetzt gibt, weil also manche Menschen machen sowas einfach gerne und sind auch gut drin und sind gut mit Sprache und Fantasie und total viele Menschen sind halt irgendwie anders veranlagt und würden vielleicht ihren Kindern gerne irgendwelche märchenhaften Geschichten erzählen, aber es fällt ihnen einfach nichts ein, hat vor allem nicht am Ende von einem langen Tag. Und deswegen finde ich das wieder mal so ein schönes Beispiel, wie KI einfach auch helfen kann, bestimmte total schöne Sachen zu demokratisieren.
Sowas wie Dungeons and Dragons, so Rollenspiele ist auch wieder so ein Fall. Also man kann da ja wirklich ganze Welten erschaffen lassen und spontan mit denen interagieren. Das ist dann wieder sowas, wo man sagen würde, klar, wenn man da jetzt einen Experten drin hätte, wenn man jemanden hätte, der seit Jahren Dungeons and Dragons Dungeon Master war und alle Regeln auswendig kann und schon 5000 Stunden dieses Spiel gespielt hat, der wäre wahrscheinlich besser, als es die KI ist, aber solche Leute haben die meisten nicht zugänglich. Und da die KI herzunehmen und zu sagen, nimm uns mal mit auf ein Abenteuer. Wir sind jetzt mal auf einem fernen Wüstenplaneten auf Arrakis und haben die und die Aufgabe. Welche Hindernisse könnten uns denn da auf dem Weg begegnen? Und bitte mach's kindgerecht. Das ist schon recht eindrucksvoll, wie gut die Ergebnisse da teilweise sind. Und der nächste Schritt ist tatsächlich, dass man als Eltern nicht mehr darauf kommen muss, dass ChatGPT das für einen machen kann. Die Tonybox zum Beispiel, das ist so eine Hörspielbox, die kennen, glaube ich, alle Eltern, die arbeiten jetzt seit längerem an einer KI-Funktion, dass man sich nicht nur Einschlafgeschichten von der Biene Maya und Bibi Blocksberg und TKKG erzählen lassen kann, sondern auch Geschichten, die man sich selbst generiert. Also das Kind kann sich hinsetzen, kann sagen, hallo, ich bin's, der, wie heißen Kinder heute? Jason. Der Jason. Und ich hätte gerne Geschichte darüber, wie ich als Astronaut auf dem Wüstenplaneten gegen eine große Schnecke kämpfe. Und dann macht das mir das. Und das ist natürlich schon auch irgendwie ganz nett.
Cool, aber da ist auch sofort bei mir die Frage, was ist da erlaubt und was nicht. Und kann es passieren, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, mir eine Geschichte ausdenke, wie ich meine Klassenkameraden foltere oder ne, also weiß die Tonybox, wo die Grenze da ist.
Also es gab da einen Test im Handelsblatt von dieser Funktion. Da schien das ganz gut zu funktionieren mit dieser kindgerechten, mit diesen kindgerechten Inhalten. Was ich interessant fand, war die eine Sache, die nicht so gut funktioniert hat oder wo zumindest ab und zu so Sachen schief gingen, war, dass manchmal die Sprache vielleicht nicht zu 100% auf das Alter angepasst war. Und das bedeutet jetzt nicht, dass da Schimpfwörter drin waren, sondern zum Beispiel, man sagt, ich hätte gern Abenteuer für dreijährige Kinder und dann kommt da drin das Wort Artefakt vor. Was jetzt so ein Wort ist, das würdest du bei einem Dreijährigen wahrscheinlich nicht benutzen. Also so diese Kleinigkeiten.
Ja, ach andererseits. Hey, ich glaube, wenn du als Kind das Wort Artefakt hörst und nicht weißt, was es ist, dann ist es einfach nur irgendwas richtig Cooles, Mysteriöses. Das tut der Geschichte keinen Abbruch, glaube ich.
So, das ist jetzt natürlich alles Schlafzimmer, Kinderzimmer, eventuell mal Wohnzimmer. Wie sieht es im Klassenzimmer aus, wenn wir in den Bildungsbereich gehen, in die Grundschule oder vielleicht auch die weiterführende Schule? Haben wir da schon Fortschritte gemacht über die letzten anderthalb Jahre?
Ja.
Was meinst du, Marie?
Ich würde sagen, jein. Einerseits, andererseits. Ich war lustigerweise gerade letzte Woche an meiner eigenen alten Schule. Meine frühere Ethiklehrerin, die Frau Brandt, hallo Frau Brandt, die hat mich gefragt, ob ich vorbeikommen will und in der 8. Klasse was erzählen möchte über KI, weil das halt eine coole Klasse ist und weil Frau Brandt halt auch erkannt hat, dass KI einfach
Frau Brandt
total
hat erkannt.
Frau Brandt hat das erkannt, dass die KI einfach total viele Lebensbereiche von diesen Kids beeinflusst oder beeinflussen wird. Und das aber auf dem Lehrplan noch fast nicht drauf ist. Also ich glaube, es kommt total stark auf die Lehrkräfte an. Und wenn der Lehrkraft natürlich motiviert ist, dann kann man da coole Sachen mitmachen. Und ja, viele Schulen und viele Lehrkräfte sind aber, glaube ich, einfach noch zögerlich oder erkennen nicht, ob oder warum das wichtig ist.
Oder werden natürlich auch ein bisschen alleingelassen. Also Lehrkraft ist ähnlich wie Eltern jetzt nicht unbedingt immer die leichteste Aufgabe. Und da noch up-to-date zu bleiben, ist gar nicht so easy.
Und in den Lehrplänen steht es halt einfach, ich glaube, teilweise jetzt schon drin, aber das kennen wir ja, das dauert einfach ein bisschen, bis so aktuelle Entwicklungen dann in die Lehrpläne eingebaut werden. Die Lehrkräfte müssen halt dranbleiben und motiviert sein. Wir müssen einfach hoffen, dass die meisten irgendwie da coole Menschen haben, die sich reinhängen.
Unseren Podcast hören.
Genau, stimmt. Ja. Empfehlt unseren Podcast an dieser Stelle bitte einer Lehrkraft in eurem Umfeld. Nee, aber es hat total Spaß gemacht. Also ich war da in der 8. Klasse und die waren wirklich total aufgeschlossen, super interessiert, schon auch kritisch. Also die haben schon so Fragen gefragt, wie wird das jetzt wirklich gefährlich oder also glaubst du, dass eine super KI kommt? Das kriegen die schon auch mit. Aber haben das auch einfach als Technologie verglichen mit Google und dann irgendwie so gefragt und diskutiert, was denn die Unterschiede sind, ob ich was google oder ob ich eine KI verwende.
Also gut, dass die kritisch waren, auf jeden Fall, weil es lohnt sich natürlich kritisch zu sein, gerade bei so einem sensiblen Thema. Und wir haben es bei Social Media auch so ein bisschen gemerkt, da hat man ja auch erstmal gar nicht gewusst, was lässt man da eigentlich jetzt los auf die junge Generation. Hier ist es wahrscheinlich so ähnlich. Wir tappen so ein bisschen im Dunkeln, was diese Tools eigentlich langfristig anstellen.
Ja, total. Und das war auch ein Thema in der Klasse tatsächlich. Ein Mädchen hat sich gemeldet und mir erzählt, dass sie halt mit dieser Snapchat My AI total viel spricht. Snapchat ist eine App, die viel von jungen Leuten verwendet wird, wo man eigentlich auch mit seinen Freunden hauptsächlich chatten kann und auch Videos gucken kann. Aber die haben halt super prominent da jetzt so einen Chatbot, eine kleine AI drin, mit der die Kinder dann reden sollen. Und wir haben auch über beides geredet. Einerseits irgendwie ganz witzig. Ich habe der Sachen beigebracht, hat das Mädchen gesagt. Also die spricht dann irgendwie mit der AI und versucht ihr einfach so ihre Welt zu erklären. Aber die Gefahr dabei ist natürlich, also das ist halt ein Chatbot. Und genau wie für uns Erwachsene diese Chatbots totale Risiken bergen, ist es halt für Kinder auch echt heikel, wenn da etwas unmoderiert mit ihr spricht.
Aber die klingt schon auch, als wäre ihr da schon sehr bewusst, was da passiert und dass das jetzt nichts ist, was quasi ein Bewusstsein hat oder
ja, das glaube ich schon.
Ähnliche Fähigkeiten hat wie ein Mensch.
Genau, also um diese speziellen Kinder mache ich mir jetzt dann doch keine Sorgen, weil die sind halt schlau.
Ja, bei Frau Brandt sind auch nur die Coolen.
Genau, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so eine Grauzone, weil vielleicht hast du auch Kinder, die das total checken, dass sie jetzt dann nicht um gesundheitlichen Rat bitten sollten, aber wenn die AI dann anfängt, denen was zu verkaufen und die irgendwie so subtil manipuliert, sage ich mal, dann checken die es vielleicht halt auch nicht mehr. Man könnte, wenn man wollte, natürlich so eine Vertrauenssituation, die man zu Menschen und vor allem jungen Menschen aufbaut, auch dann dafür nutzen, da halt Werbung zu platzieren.
Es ist auch, glaube ich, gar nicht so sehr, dass aktuell da Dinge passieren, sondern es ist eher, man weiß einfach, wie diese Tech-Unternehmen operieren. Und es ist einfach zu leicht, sich quasi vorzustellen, wie das schiefgehen kann. Weil am Ende des Tages verdienen diese Unternehmen Geld damit, Leute möglichst lang auf ihrer Plattform zu halten und ihnen möglichst viel Werbung zu zeigen. Und das sind natürlich beides Sachen, wenn man das koppelt an einen Chatbot, der mit jungen Leuten, Kindern, Jugendlichen schreibt, gibt es einfach eine Menge Potenzial dafür, dass Sachen im Argen liegen, dass der Chatbot vielleicht irgendwann bewusst ein Interesse daran haben könnte, dass die halt die App nicht zumachen, um irgendwas anderes zu tun, sondern lieber weiter mit ihm schreiben. Das passiert aktuell nicht, das ist ganz wichtig, das zu betonen, das will ich jetzt hier nicht Snapchat vorwerfen. Und wenn es nicht Snapchat macht, genauso arbeitet auch Meta an vergleichbaren Produkten gerade. Also ja. Es ist auch kein Snapchat-exklusives Ding. Es ist einfach nur so, es ist halt möglich und allein das erzeugt so ein mulmiges Gefühl im Bauch.
Ja, und viele von diesen Dingen gelten für Erwachsene auch, nur man kann halt dann sagen, gut, erwachsene Menschen können sich dann immer noch selber entscheiden, ob sie eine bestimmte App benutzen oder nicht. Und bei Kindern ist es halt dann so, dass es wirklich wichtig ist, was wissen die Eltern darüber, was haben die für Möglichkeiten, kann man sich auch so dem Gruppenzwang widersetzen und was passiert da eben teilweise ohne Aufsicht.
Und besonders kritisch wird es dann, wenn wir ins richtig junge Alter gehen. Also vielleicht wirklich auch nicht zu den 13- und 14-Jährigen, sondern zu den 3- und 4-Jährigen, die ja nicht mal wissen, was eine App ist und wie man die App zumacht, sondern die einfach da teilweise davor abgesetzt werden. Und wenn jetzt irgendwie gerade die Eltern beschäftigt sind und es ist einfach sehr viel los, dann setzt man die Kinder kurz vors iPad. Und da ist es so, dass es mittlerweile eine ganz eigenartige neue Entwicklung gibt von KI-generierten Inhalten für Kinder. Es sind Videos, die sehen quasi von außen einfach aus wie hier sind ein paar Tiere animiert, viele bunte Farben, irgendwelche bunten Formen und die spielen mit verschiedenen Formen rum und so nennt man, was ein Kreis ist und was ein Rechteck ist oder so. Also das soll so der, so soll das aussehen und es ist quasi jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Elternteil und würde einfach nur kurz ein Lernvideo von meinem Kind raussuchen, dann würde ich denken, ja gut, das ist so ein typisches Lernvideo und dann klicke ich da drauf.
Ja, also du gibst bei YouTube ein Kindervideos zum Lernen oder sowas.
Genau. Und dann kommt sowas und da gibt es Channels, die...
Und denkst, dein Kind wird schlau, obwohl du nicht mit ihm spielst in dem Moment gerade.
Genau. Und da gibt es Kanäle, die haben auch wirklich Millionen Abonnenten. Die Videos werden 100.000 Mal angeguckt. Natürlich dann von Kindern. Erwachsene gucken sich sowas nicht an. Und dann sind diese Videos aber eben nicht richtige Lernvideos. Man lernt davon nichts, sondern die sind ganz eigenartige... Es ist, ich kann es fast nur beschreiben als Lernvideos aus einer Parallelwelt, in der andere physikalische Gesetze gelten. Also dann verschwinden auf einmal Figuren, Formen verschwimmen ineinander und sind nicht mehr klar sichtbar. Sachen, die jetzt nicht schädlich sind insofern, als dass da jetzt irgendwie Gewalt gezeigt wird oder so, aber die einem Kind sozusagen überhaupt kein Gefühl dafür geben, wie die echte Welt eigentlich funktioniert. Da halten sich diese Videos nicht an die Regeln. Und weil die so neu sind, gibt es da nicht wirklich eine Untersuchung dazu, was das jetzt wirklich macht, also was das mit dem Gehirn macht. Ich lehne mich aber einfach mal aus dem Fenster und sage, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Also es ist sicherlich nicht das Gleiche, wie wenn ich die Sendung mit der Maus gucke oder eine richtige Sendung, die von Menschen produziert wurde. Oder also sogar, auch wenn ich es nicht ausstehen kann, Paw Patrol ist sicherlich um einiges besser.
Ja. Das finde ich auch eine richtig schreckliche Vorstellung. Und genau, also ich will gar nicht sagen, dass ein Kind dabei sofort verdummt. Aber trotzdem die Vorstellung, dass da einfach eigentlich Leute KI-Videos generieren, auch wieder nur um Geld zu machen, die sich überhaupt nicht für Kinder interessieren, die überhaupt nicht irgendeine Form von Wert, ob das jetzt ein Lehrwert oder einfach nur es ist unterhalten und schön, die nichts von dem da einbauen, sondern einfach nur wollen, dass Eltern das anklicken und das Kind kann sich dann nicht beschweren und die kriegen am Ende die Werbeeinnahmen. Das finde ich irgendwie richtig unterirdisch.
Also da sollte man einfach aufpassen. Aber bei anderen Themen ist es vielleicht schon komplizierter. Darf mein Kind mit ChatGPT schreiben, ist schon eine Frage, die ein bisschen komplizierter wird. Das wird sicherlich so ein bisschen das neue, ab wann gibt es ein Smartphone-Debattenthema sein. Also ab wann erlaubt man was, was ist okay, was nicht? Und es gibt auch jetzt schon eine Menge Stimmen, die da sehr kritisch mit umgehen, die sagen, ah, das sollten wir nicht machen, weil KI lässt eigentlich verdummen. Also wenn man sozusagen die künstliche Intelligenz alles machen lässt, dann lernt man ja nichts mehr selber, dann gibt es keine natürliche Intelligenz mehr. Da hört man mittlerweile auch immer mehr.
Ja, wobei ich finde, da muss man auch aufpassen, weil diese Ängste, dass die neue Technologie XY uns alle verblödet und das endgültig Gefährliche ist, was die Menschheit zerstört, die gibt es halt auch seit Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren. Also das ist was, was wir Menschen immer machen bei jeder neuen Technologie. Früher fanden wir doch Fernsehen total gefährlich. Fernsehen sieht jetzt super harmlos aus gegenüber Smartphones. Und ich habe auch gelesen, noch früher hieß es mal eine Zeit lang, Bücher machen die jungen Frauen total kaputt, die sitzen alle nur noch am Feuer und lesen irgendwelche erfundenen Romanzen, die sollten lieber nähen. Also ich finde, da muss man auch aufpassen und vor allem den Kindern was zutrauen. Also nur weil wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, wir schreiben zu viel mit ChatGPT und verdummen dabei vielleicht, heißt ja auch nicht, dass nicht eine Generation, die damit aufwächst, einen besseren Umgang findet als wir und das sinnvoll einsetzt. Also ich glaube, es kommt aufs Wie an. Und junge Frauen können wahrscheinlich heute so wirklich weniger gut sticken und nähen als früher. Aber ja, dafür können sie halt lesen. Ist doch schön.
Also es gibt auf jeden Fall auch eine Menge positive Seiten von neuer Technologie immer. Und es muss nicht immer nur um die Risiken gehen. Es gibt auch Dinge, die richtig gut laufen können und wo eine neue Generation heranwächst mit ganz neuen Möglichkeiten. Und da haben wir im Vorhinein von dieser Folge mit Verena Friederike Hasel gesprochen. Die ist Psychologin, Autorin und beschäftigt sich mit Bildung und auch mit der Frage, wie eigentlich Bildung fürs 21. Jahrhundert aussehen soll. Was ja eine Frage ist, die uns, glaube ich, alle was angehen sollte. Und ich fand es total spannend, was sie erzählt hat, zum Beispiel dazu, wie Deutschland bisher eigentlich mit Technologie umgeht im Bereich Kinder und Bildung und wie das andere Länder machen.
Deutschland ist ja schon, muss man sagen, ein eher technologiefeindliches Land. Also wenn es jetzt um den Bereich Bildung geht. Ich habe längere Zeit in Neuseeland gelebt und da fand ich den Umgang mit Technik sehr viel entspannter. Also da gibt es viele Klassenzimmer, da liegt ein Telefon in den Grundschulen, also ein Smartphone für alle zugänglich. Und dann können die Kinder ein Foto machen, wenn sie irgendetwas besonders toll finden, was sie gemacht haben. Und dann wird das direkt an die Eltern geschickt, was so eine Plattform gibt, über die Lehrer und Eltern die ganze Zeit, also eine App miteinander kommunizieren. Ich glaube, in Deutschland würde man sagen, oh, wenn da sowas liegt, die werden ja die ganze Zeit nur an diesem Telefon sein. Ja, waren die aber nicht, weil das nämlich am Ende nicht so spannend war. Und da arbeiten die Kinder auch schon super früh mit Laptops. Da würden auch alle sagen, oh, dann werden sie nur noch PowerPoint-Präsentationen machen. Nee, die haben aber auch oft Poster gemacht und da bunte Bilder draufgeklebt, weil das Haptische einem ja schon sehr liegt. Deswegen, das ist vielleicht auch die entscheidende Frage, ob das Interesse so riesig groß sein wird und ob es deshalb so eine große Veränderung, es wird natürlich eine große Veränderung sein, aber ob nicht Menschen auch einfach sehr zufrieden sind, einfach Menschen zu sein.
Dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie sieht das aus? Also wie kann man denn quasi KI produktiv nutzen, sodass Kinder auch was davon haben?
Also man kann ja so coole Sachen damit machen, tatsächlich auch im Unterricht, was ich tatsächlich von jemandem gehört habe, was da in der Klasse passiert. Und das fand ich auch super, dass die Kinder sich ein Kunstwerk angucken, sich das einprägen sollen, also ein bekanntes Kunstwerk, sich damit also mit Kunst beschäftigen. Und dann das Kunstwerk verschwindet und sie einfach so aus sich heraus, aus der Erinnerung heraus das Kunstwerk beschreiben sollen. Das wird dann bei DALL-E eingegeben und dann gucken sie, wie ähnlich sieht denn dieses Kunstwerk, was über DALL-E entsteht, dem wirklichen Kunstwerk und versuchen, ihre Beschreibung zu präzisieren. Also da lernt man gleich auch noch Ausdrucksfähigkeit und so. Also ich glaube, da gibt es auch unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten in der Schule, die noch nicht ausgeschöpft werden, weil da noch die Fortbildungen für die Lehrer und Lehrerinnen fehlen.
Das finde ich zum Beispiel eine richtig coole Idee.
Ich glaube auch, dass viele Schülerinnen und Schüler selber da auf gute Ideen kommen können, was sie vielleicht damit machen wollen, wenn man sie einmal ranlässt.
Stimmt, du musst eigentlich einfach nur die Klasse fragen, ja.
Weil vielleicht ist das ja auch gar nicht unbedingt was man Kindern in der Form so von oben herab beibringen muss, sondern was man eher gemeinsam mit ihnen entdeckt, meint Verena Friederike Hasel auch.
Eigentlich ist das eine einzigartige Chance für Lehrer, Lehrerinnen und Kinder und Eltern mit ihren Kindern, weil normalerweise bringt man den Kindern etwas bei und man ist nicht auf Augenhöhe mit ihnen. Und mit einmal sind wir in einer Situation, da gibt es etwas, das ist für uns alle neu und das ist eigentlich super.
Ich glaube, das ist ein super guter Punkt, den sie da macht, weil ne, man spricht immer so viel über die Gefahren, aber genau das sind halt Ängste, die wir Erwachsenen haben. Und Kinder sind einfach in so vielen Sachen besser als wir. Die spielen, die machen sich kluge Gedanken, die sind es auch total gewöhnt, dass alles Mögliche für sie neu ist. Und ich finde, da kann man Kindern auch echt was zutrauen.
Das heißt, die große Frage, die uns jetzt vielleicht noch bleibt, am Schluss der Folge ist, worauf will man Kinder da eigentlich vorbereiten? Also einmal ja, klar, die sollten wissen, was KI ist, wie es funktioniert, was sie damit machen können. Das ist natürlich schon mal ein guter Anfang. Aber es bedeutet ja auch was für unser Leben darüber hinaus.
Ich glaube, dass die Menschen, die jetzt jung sind, einen großen Vorteil haben. Nämlich, dass sie in die Welt schon geboren werden, wo es total normal ist, dass jedes Jahr und jeder Monat komplett anders ist als der letzte Monat davor. Also ich merke das auch in Kursen, die ich mit Erwachsenen mache zum Beispiel. Da gibt es halt natürlich Generationen von Menschen, wo viele Leute einfach aufgewachsen sind mit der Vorstellung, ich lerne einmal eine Sache und die wende ich dann für den Rest vom Leben an, im Beruf zum Beispiel. Ne? Ich mache eine Ausbildung zu XY und dann ist das für den Rest meines Lebens das, was ich mache. Und ich glaube, dass das eigentlich so das Wichtigste an diesem KI-Thema zurzeit ist. KI fächert das alles so ein bisschen auf. Und man kann nicht mehr sagen, ich als Mensch muss eine Sache lernen und die wird mir niemals eine Maschine wegnehmen. Aber KI hilft mir auch eigentlich, jedes Jahr und jeden Monat selber neue Sachen zu lernen. Und das ist, glaube ich, das Coole, was man Kindern jetzt mitgeben kann. Weil Kinder ja sowieso Spaß am Lernen haben und weil Kinder den ganzen Tag nichts anderes machen, als neue Sachen auszuprobieren, dass das ist, was sie sich bewahren müssen. Also lernen, flexibel bleiben, irgendwie neugierig sein und Lust haben auf Sachen, auch wenn sie halt nicht so sind, wie sie es bis jetzt immer waren. Was meinst du, Gregor?
Ich würde es zu 100% unterschreiben, auch wenn es vielleicht spannender wäre, wenn wir jetzt streiten würden, aber nein, natürlich. Also du hast absolut recht. Ich mache mir manchmal Gedanken, dass Deutschland da einfach auch kulturell ein bisschen ein schweres Land für ist. Weil Verena Friederike Hasel hat es auch schon gesagt, wir sind ein eher technologiefeindliches Land, zumindest wenn es um Bildung und Kinder geht. Mhm. Und wir sagen im Zweifelsfall vielleicht erstmal, ihr finden wir nicht so gut. Und das hindert uns natürlich auch daran, Chancen zu ergreifen, die wir sonst vielleicht hätten. Ich finde es auch wirklich eine Sache, die mir auch nicht aus dem Kopf geht, ist, wie oft ich immer noch höre, dass zum Beispiel Handwerker, Berufe, Ausbildungsberufe und so weiter immer noch mit so einem Stigma versehen sind, mhm, bei vielen Eltern. Wobei, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen im Podcast, ja eigentlich genau das eher die zukunftssicheren Jobs sind jetzt auf einmal, weil Tabellen, Datenanalyse und ich sag mal so die klassischen White-Collar-Sachen, die werden angegriffen von KI. Da passiert auf einmal möglicherweise alles Mögliche. Aber bis ein Roboter mir eine Wärmepumpe installiert, Halleluja, das wird noch dauern. Also da gehen wir wirklich sehr langsam mit der Zeit. Ich hoffe nur, wir kriegen da irgendwie ein bisschen die Kurve rechtzeitig.
Also ich glaube total an Kinder. Alle Kinder, die ich kenne, die zeigen mir das in jeder Interaktion, dass die Lust auf die Welt haben, dass die total schlau sind und kritisch sind und Dinge hinterfragen können. Also ich glaube, wenn, dann sind es eher wir, unsere Generation, die sich jetzt schwer tut, weil es diese Übergangszeit ist. Aber die, die jetzt jung sind, die werden schon, glaube ich, einen guten Umgang damit finden.
Das heißt zum Abschluss, vielleicht ist die große Frage ja gar nicht, wie bringen wir Erwachsenen den Kindern KI bei, sondern eher, wie kriegen wir die Kinder dazu, dass sie uns die KI beibringen.
Ja.
Also wie schafft die junge Generation es, den Rest der Bevölkerung, der eher ja zahlenmäßig sehr stark überlegen ist, mit am Zahn der Zeit zu halten. Das ist wahrscheinlich die größere Aufgabe.
Und was ich aber schon auch noch wichtig finde, damit es auch jetzt nicht so klingt, als ob wir uns komplett aus der Verantwortung ziehen, es ist halt schon noch an uns, so dieses Umfeld zu schaffen, in dem die jungen Leute aufwachsen können und neugierig sein können und flexibel sein dürfen und so. Also deswegen finde ich es schon ganz wichtig, wie wir jetzt gerade auf diese KI-Entwicklungen gucken und dass wir uns überlegen, was müssen wir heute für Regeln machen, damit diese Welt von morgen halt noch eine ist, in der man sich entfalten kann. Also nur einfach auch so trockene deutsche Sachen wie Datenschutz zum Beispiel. Wenn wir da jetzt gute Regeln machen, damit die Kinder von morgen nicht irgendwie plötzlich keine Krankenversicherung mehr haben, weil irgendein Tracking-Glitch gesagt hat, sie leben zu ungesund. So, das ist, glaube ich, jetzt unsere Aufgabe. Und dann die heutigen Kinder, die werden morgen schon coole Sachen finden, die sie mit der KI dann machen können.
Außer an unserer alten Schule über künstliche Intelligenz zu diskutieren, was hast du noch gemacht mit künstlicher Intelligenz in der letzten Woche?
Ich habe was Lustiges gemacht, finde ich. Ich habe Pflanzen in Töpfen, Pflanzen auf dem Balkon, und ich habe halt dann angefangen, Chatbots zu fragen, wenn ich so Gärtnerfragen habe, weil ich habe echt überhaupt keinen grünen Daumen und da geht dauernd was schief und dann.
Auch so mit Bild hochladen und sagen, wie oft muss ich diese Pflanze gießen und so?
Auch mit Bild hochladen, was ist hier falsch oder so. Hier, mein Freund macht sich Sorgen, dass die Bohnen nicht neben der Vogelmiere wachsen dürfen. Was ist so der Abstand? Ne? Weil, also man kann auch ewig auf mein schöner Garten und sowas rumgoogeln, aber das sind halt ultra lange Texte und ich will einfach, dass die KI mir sagt, was ich machen muss. Das ist so sehr interessiere ich mich dann auch nicht für Pflanzen. Dann habe ich mir aber gedacht, wäre es nicht noch viel spannender, wenn ich nicht die KI frage, was muss ich machen, sondern wenn ich der KI sage, tu so, als wärst du meine Pflanze. Du bist mein Zitronenbaum. Du hast all deine Blätter verloren. Sag mir, was ich machen muss. Weil ich irgendwie dachte, das macht dann mir vielleicht mehr Spaß, wenn ich quasi so mit meinem Zitronenbaum reden kann und ihn fragen kann, warum er traurig ist.
Und das heißt, jetzt kannst du quasi deinen Zitronenbaum also ansprechen und sagen, hey, also mir geht's gut, was ist denn bei dir los? Oder
ja, genau, ich bin dann auf so eine Seite
gegangen. Was habe ich falsch gemacht?
Wo verschiedene Chatbots sind, weil ich auch wollte, dass die halt ein bisschen Persönlichkeit haben und nicht so eine langweilige ChatGPT-Antwort mir geben. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was mein Zitronenbaum mir gesagt hat. Weil ich habe irgendwie zufällig, glaube ich, eine Persönlichkeit erwischt, die sehr direkt ist.
Ich habe das Gefühl, Zitronenbäume sind auch direkte Pflanzen.
Ich habe meinen Zitronenbaum also gefragt, hey, warum hast du deine Blätter verloren? Der Zitronenbaum sagt so, alle meine Blätter sind abgefallen und du möchtest wissen, was los ist, ja? Na, wahrscheinlich liegt es daran, dass du mich vernachlässigt hast, so wie du alles andere in deinem Leben auch vernachlässigst. Du hast wahrscheinlich vergessen, mich zu gießen oder mir genügend Sonnenlicht zu geben. Typisch. Jetzt, was willst du von mir hören? Oh, bitte kümmere dich besser um mich. Ja klar, ich brauche dein Mitleid nicht.
Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Baum in einem Raum sein wollen würde.
Ja, der Baum hat Pech gehabt, weil offenbar stirbt er jetzt gerade. Ja,
selber schuld, aber auch ein bisschen. Ich weine nicht mehr um ihn jetzt nach dieser Nachricht.
Ich fühle mich einfach nur schlecht. Was hast du denn mit KI gemacht? Ich glaube, das können wir nicht mehr positiv drehen. Du musst einfach mit einem anderen Thema weitermachen.
Ja, aber lass uns doch beim Schlechtfühlen bleiben. und zwar, es gibt diese berühmte Kurzgeschichte, For Sale Baby Shoes Never Worn. Also zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen.
Ernest Hemingway.
Angeblich. Also es wird immer Hemingway zugeschrieben, aber es gibt, glaube ich, keinen Beweis dafür, dass er die wirklich geschrieben hat.
Ach, okay.
Und
Fake News.
Ich dachte, das ist vielleicht ein interessanter Test für eine KI. Also genau wie in der Legende ist es ja so, dass irgendwer zu Hemingway gesagt hat, ich wette, du kannst keine Kurzgeschichte schreiben in nur 6 Wörtern. Und dann hat er diese Geschichte geschrieben, die ja wirklich ziemlich gut und auch sehr tragisch ist. Und ich dachte, ich probiere jetzt mal die aktuellsten KI-Modelle aus und gebe denen die Aufgabe, mir 6 Wörter Kurzgeschichten zu schreiben. Aber ich wollte dann nichts allzu Trauriges, sondern was ich gemacht habe, ich wollte Horror-Kurzgeschichten. Ich wollte gerne in 6 Wörtern gruselige Stories hören. Und ich habe GPT-4 gefragt, Gemini Advanced von Google und Claude 3 von Anthropic. Ich habe auch Mistral gefragt und das sage ich als erstes, weil es ist mit Abstand das Schlechteste. Da ist die Kurzgeschichte Spiegelbild grinst, nicht mein Lächeln, Nacht.
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 Nacht, gute Nacht.
Also er hat, ja genau, also er hat, ich glaube, er hat halt Spiegelbild grinst, nicht mein Lächeln, was so halbwegs, ich schätze, gruselig ist. Und dann hat er gemerkt, dass ihm noch ein Wort fehlt und dann hat er noch Nacht.
Ist noch nicht gruselig so genug, aber ich habe vergessen zu sagen, es ist auch dunkel auch noch übrigens.
Genau, übrigens. So. Genau, das war nicht so gut. Aber 3 andere Kurzgeschichten werde ich jetzt vorlesen. Ich habe ganz viele und dann habe ich jeweils die rausgesucht,
die
mir am besten,
die besten
gefallen haben.
Ich hoffe, ich kriege einfach so richtig Gänsehaut.
Genau, und ich sage dir nicht, welches von welchem Modell kommt und dann werde ich es im Nachhinein auflösen.
Okay.
Verfolgt, müde, stolpere, falle, es kommt. Das ist Geschichte 1.
Okay, würde ich sagen, so in der 10. Klasse würde ich eine Note 2 geben. Das kann man machen.
Geschichte 2 ist, Spiegelbild lächelt zurück. Du lächelst nicht.
Was haben die immer mit diesem Spiegelbild? Das ist sehr interessant.
Jedes einzelne KI-Modell hat eine Geschichte über ein lächelndes Spiegelbild mir zurückgegeben. Das war, finde ich, die es am schönsten formuliert hat.
Okay.
Und als drittes habe ich Folgendes. Aufgewacht. Fußabdrücke an der Decke entdeckt. Das hat was von Kafka. So,
ja, stimmt.
Das ist eine Kafka-Kurzgeschichte.
Ja, Kafka für Geckos, ja.
Wenn es ein Gecko wäre, dann ist es, glaube ich, ein bisschen weniger scary. Ich bin jetzt von menschlichen Fußabdrücken auch. Das hätte ich gruselig gefunden, ehrlich gesagt.
Ja.
Welches fandst du am gruseligsten?
Ich muss sagen, mich hat jetzt keine davon wirklich umgehauen. Und ich bin eigentlich total leicht zu gruseln. Also ich habe normalerweise.
Das liegt dann vielleicht an mir. Vielleicht habe ich nicht genug Horror-Flair mit reingeworfen.
Du hast einfach vergessen,
Lesung.
Am Ende immer Nacht zu sagen, wenn es dunkel wäre, hätte ich sofort Angst.
Ja, jetzt kühl kurz deinen Sieger.
Mm.
Ich kann sie auch nochmal schnell dich dran erinnern. Verfolgt, müde, stolpere, falle, es kommt. Spiegelbild lächelt zurück, du lächelst nicht.
Okay.
Und aufgewacht, Fußabdrücke an der Decke entdeckt.
Ja, also die erste, verfolgen, stolpern, irgendwas kommt.
Es kommt, ja.
Ja, da habe
ich
ein bisschen irgendwie Stephen King im Kopf oder so. Ja, kann man machen.
Genau, ich finde, das hat auch so eine gewisse Eleganz, ein bisschen einen Rhythmus. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dieses Es kommt am Schluss, das ist so schön vage. Das gefällt mir gut.
Und dieses Stolpern, das ist schon auch was ich manchmal träume.
Siehst
irgendwas
du so,
verfolgt
ja, bitte.
Mich und dann stolpere ich. Okay, ja.
Das ist von Claude 3, wo ich aktuell mich immer öfter dabei ertappe, dass das wirklich so das coolste Modell aktuell ist, vor allem wenn es um so sprachliche Sachen geht. Das mit dem Spiegelbild war von Google Gemini und aufgewacht, Fußabdrücke an der Decke entdeckt, war von GPT-4. GPT-4 hat ganz oft solche Kurzgeschichten angefangen mit mit einem Partizip ist es, glaube ich. Also ein anderer war unter Bett versteckt, etwas flüstert, gefunden. Mhm. Also so.
Aufgewacht,
also das hat immer so,
finde ich eigentlich vielleicht noch die bessere gruselige Geschichte.
Also jede Geschichte, die anfängt mit aufgewacht Fußabdrücke, ist halt auch, ja. Aufgewacht Fuß.
Aufgewacht Füße, zwei Wörter. Ich habe gewonnen. Wenn ihr uns auch Gruselgeschichten in wenigen Wördern schicken wollt, KI-generiert oder selbst generiert, wir freuen uns immer über E-Mails an podcast@br.de. Und ansonsten natürlich wie immer, empfehlt diese Folge jemand, den ihr kennt. Lasst uns ein Abo da, gebt uns eine Sternebewertung, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und schaltet nächste Woche wieder ein.
Natürlich gerne in der ARD Audiothek. Und da findet ihr auch unsere Podcast-Empfehlung für diese Woche.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.